Beratung des von den Fraktionen der CDU-CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs über die Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Und ich bitte jetzt auch wirklich zügig, den notwendigen Platzwechsel vorzunehmen und auch sonst ein bisschen mehr Ruhe im Saal herzustellen. Denn ich eröffne die Aussprache und erteile dem Kollegen Paul Ziemiak für die CDU-CSU-Fraktion als ersten Redner das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Heute entscheiden wir über die Errichtung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Zwei Tage vor dem 8. Mai. Der 8. Mai 1945 hat das Leben einer ganzen Generation geprägt. Und zu dieser Generation gehörte auch Helmut Kohl. Und Helmut Kohl steht wie kaum ein anderer auch für diese Generation. Er und auch andere, wie beispielsweise Hans Rosenthal. Vor einigen Tagen ist ein Gespräch wieder im Netz aufgetaucht von 1982. Hans Rosenthal und Helmut Kohl im Gespräch. Der Showmaster Hans Rosenthal, ein Berliner Jude, dessen kleiner Bruder 1942 von den Nationalsozialisten nach Riga deportiert und wenige Tage später im Konzentrationslager Majdanek ermordet wurde. Und auf der anderen Seite der Christdemokrat Helmut Kohl, dessen älterer Bruder 1944 als deutscher Soldat fiel. Hans Rosenthal überlebte den Holocaust, weil ihn zwei mutige Berliner Frauen in einer Laubenkolonie versteckten. Helmut Kohl blieb der Einsatz als Flakhelfer in den letzten Kriegstagen gerade noch erspart. Hans Rosenthal und Helmut Kohl, das waren zwei Männer der gleichen Generation, die manches getrennt, aber doch so vieles verbunden hat in ihrer Erinnerung und ihrem späteren Wirken. Zwei Lebenswelten. Hier die politische, da die historisch-künstlerisch-journalistische. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Erfahrung aus seiner Kindheit und Jugend haben Helmut Kohl tief geprägt und begründeten seinen Einsatz für Nie wieder Krieg und für die Einheit Europas und führten dazu, dass er sich früher engagierte als andere in der Jungen Union und in der Christlich-Demokratischen Union. Er übernahm Verantwortung, wurde Abgeordneter, Ministerpräsident, Parteivorsitzender und später Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als Helmut Kohl 1982, einige Zeit später nach diesem Gespräch, Bundeskanzler wurde, stand hier unweit vom Reichstag die Berliner Mauer. Unser Vaterland war getrennt. Unser Kontinent war getrennt. Unversöhnlich standen sich zwei militärische Weltmächte gegenüber. Jederzeit konnte der Kalte Krieg zu einem heißen werden. Als Helmut Kohls Amtszeit als Bundeskanzler endete, war Deutschland wiedervereinigt, Berlin eine freie Stadt und Deutschland war das erste Mal in seiner Geschichte nur von Freunden umgeben. Helmut Kohl war ein Brückenbauer. Deswegen ist das, was sich in seiner Kanzlerschaft ereignet hat, tief mit seinen Überzeugungen und vor allem mit seinem Wirken verbunden. Auch und vor allem die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes und die Einheit Europas. Am 9. November reiste Helmut Kohl nach Warschau, um der neuen demokratisch gewählten Regierung in Polen die Ehre zu erweisen. An diesem Tag, als er mitbekam, was in Berlin passierte, musste er sich entscheiden. Bleibt er in Warschau, um das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen wieder auf ein neues Level zu bringen, oder reist er zurück nach Berlin, um am 9. November als Bundeskanzler in Berlin zu sein? Und er entschied sich, zurück nach Deutschland zu reisen. Das war damals gar nicht so einfach, weil die Luftwaffe der Bundeswehr gar nicht nach Berlin fliegen konnte, sondern ein militärischer Flieger der US-Armee angefordert werden musste. Die Polen waren besorgt, weil sie nicht wussten, was bedeutet eine mögliche Grenzöffnung und vielleicht eine Wiedervereinigung für die östlichen Nachbarn der Bundesrepublik. Und das Einzige, was er ihnen anbieten konnte, war sein Wort. Und sie vertrauten dem Wort Helmut Kohls. Und er hielt sein Wort. so wie er immer als bodenständiger Weltpolitiker sein Wort gehalten hat. Am Ende seiner Kanzlerschaft pflegte die Bundesrepublik gute und freundschaftliche Beziehungen nach Paris genauso wie nach Warschau, nach Washington genauso wie nach Moskau. Helmut Kohl ist für viele junge Menschen noch heute ein großes Vorbild. Und er sollte es für alle, die sich politisch engagieren, ein großes Vorbild sein. Immer die Geschichte im Blick zu haben, aber weiter zu denken als über den heutigen Tag. Er war jemand, der übrigens auch an diejenigen, ich will keine Fraktionen hier selbst nennen im Deutschen Bundestag, aber die Älteren wissen es, als viele noch gar nicht die Einheit wollten in der Bundesrepublik, auch im Deutschen Bundestag, wollte es Helmut Kohl. Und er glaubte an diese Chance der Geschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Helmut Kohl hat als junger Mensch Geschichte studiert. Durch sein Wirken, durch sein Lebenswerk ist er selbst zur großen Geschichte unseres Landes und der Europäischen Union geworden. Heute ist vieles für junge Menschen selbstverständlich. Ein festes Bündnis der Verteidigung in der NATO, die Europäische Union, die Grenzfreiheit in der Europäischen Union, eine gemeinsame Währung und, wie gesagt, das Wichtigste, wir sind von Freunden umgeben. Dieses Wirken, diesen Zustand verdanken wir dem Wirken von Helmut Kohl. Und daran wollen wir erinnern. Und dafür dient diese Stiftung. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Ziemiak. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marc Jungen, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! CDU, CSU und SPD wollen und werden mit ihrer Mehrheit sicherlich auch eine Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung errichten. Warum muss es übrigens Bundeskanzler heißen? Das heißt ja auch nur Otto-von-Bismarck-Stiftung oder Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Name Helmut Kohls könnte meines Erachtens ebenfalls für sich alleine stehen, hätte diese begriffliche Krücke eigentlich nicht nötig, aber sei es drum. Der Kanzler der Einheit also, den inmitten der vermeintlich posthistorischen 80er Jahre der Mantel der Geschichte streifte und der ihn beherzt ergriff, er wird durch diese Stiftung nun selbst zu einer Figur der Geschichte. Als solcher ist er dem Leben, auch dem politischen, entrückt und wird zum Gegenstand wissenschaftlicher Aufarbeitung, Deutung, Einsortierung und damit endgültig zu jenem Monument, als das er sich gegen Ende seines Lebens manchmal selbst schon zu betrachten schien. Anlässlich Ihrer Reden, werte Kollegen, die wir in erster Lesung ja schon vor 2 Wochen hier gehört haben, bin ich aber unwillkürlich versucht, mich hineinzuversetzen in den noch lebenden, noch politisch aktiven Helmut Kohl. Und ich frage mich, was er wohl gesagt hätte zu diesem Spektakel hier. Etwa aus der Sicht der frühen 80er Jahre, zu Beginn seiner Kanzlerschaft, als er eine geistig-moralische Wende in Deutschland gefordert hatte, weg vom Sozialismus und den Gesellschaftsexperimenten der 68er-Generation hin zu konservativen Tugenden wie Leistung, Eigeninitiative, Familienwerten, aber auch zu einem anderen nationalen Selbstverständnis. Was hätte er gesagt zu einer CDU, die ihn jetzt salbungsvoll auf den symbolischen Sockel hebt, in ihrer Realpolitik aber all das dementiert und mit Füßen tritt, was die geistig-moralische Wende einst intendiert hat? Die Partei Helmut Kohls ist inzwischen nicht nur zu Ende sozialdemokratisiert und durchgegrünt. Sie setzt in etlichen Punkten in der Flüchtlingspolitik, bei Frauenquoten, in der wirtschaftsfeindlichen Energiepolitik Positionen um, die man zu Kohls Zeiten linksradikal genannt hätte. Legendär die Warnung von Franz Josef Strauß vor Rot-Rot-Grün 1986 auf einem CDU-Parteitag. Das bunt geschmückte Utopia, Narrenschiff Utopia, auf dem ein Grüner und 2 Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen, das müsse mit bürgerlicher Vernunft verhindert werden, weil es das Leben der künftigen Generationen aufs Spiel setze. Helmut Kohl saß dahinter und applaudierte, und zu Recht. Aber genau dort, meine Damen und Herren, sind wir heute angekommen. Und auch wenn Helmut Kohl diese Entwicklungen damals schon mit auf den Weg gebracht hat, unter dem trügerischen Schlagwort Modernisierung der CDU, auch wenn er sich viel zu wenig dagegen gestemmt hat, angesichts des Zustands, in den die CDU unter Angela Merkel Deutschland inzwischen gebracht hat, würde er sich im Grabe umdrehen und er würde die Loblieder, die heute hier auf ihn gesungen werden, nicht gutieren, schon gar nicht von den rot-rot-grünen Faschingskommandanten. Davon bin ich überzeugt. Die AfD-Fraktion wird sich bei diesem Stiftungsgesetz enthalten. Zum einen wegen der Ambivalenz der Figur Helmut Kohl. Wir ehren ihn als den Kanzler der Einheit, der sich durch seinen politischen Instinkt und sein konsequentes Handeln im historischen Moment ein unsterbliches Verdienst um unser Land erworben hat. Wir sehen ihn aber auch mitverantwortlich für fatale Entwicklungen, die Preisgabe der D-Mark für den Euro, den Beginn der Räumung vieler konservativer Positionen. Vor allem aber können wir der Konstruktion dieser Stiftung nicht zustimmen. Von 5 Kuratoriumsmitgliedern kommen 2 aus der CDU-nahen Adenauer-Stiftung, 2 werden von der Kulturstaatsministerin bestimmt, ebenfalls CDU, und eine ernennt der Bundespräsident, SPD. Diese wählen dann den 3-köpfigen Vorstand. Das klingt nicht nach Unabhängigkeit, sondern nach politischer Kugelrunde. Und das hat Helmut Kohl aller schwarzen Kassen zum Trotz nicht verdient. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Jongen. Nächster Redner ist der Kollege Dirk Wiese, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bundeskanzler Helmut Schmidt-Stiftung, Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung, es ist eine gute Tradition, dass wir diese Stiftungen einrichten und dass wir heute als Deutscher Bundestag auch die Errichtung einer Bundeskanzler Helmut Kohl-Stiftung auf den Weg bringen. Was machen diese Stiftungen? Sie leisten politische Bildungsarbeit. Sie arbeiten das Lebenswerk der Kanzler auf. Sie wollen, dass aus der Geschichte gelernt wird. Sie wollen aus der Geschichte letztendlich auch Zukunft gestalten. Und es sind die Worte, die ich zitieren möchte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tode von Helmut Kohl, als Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, ich zitiere, Helmut Kohl war ein Ausnahmepolitiker und ein Glücksfall für die deutsche Geschichte. Das Ziel für unser Land, die Einheit in Freiheit zu erlangen, verfolgte er genauso beharrlich wie den Bau des Hauses Europa. Helmut Kohl war ein Mann, das muss man sagen, der natürlich auch im Lichte seiner eigenen Lebensgeschichte gesehen werden muss, der sich aber klar dazu entschieden hatte, und das muss man auch heute hier noch mal erwähnen, der für ein europäisches Deutschland gestritten hat, sich eingesetzt hat, das nach dem Fall der Mauer seine Einheit wiederfand. Und es ist ein europäisches Deutschland gewesen, das allem widerspricht, Herr Jongen, was Sie mit Ihrer Partei vertreten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es gehört allerdings auch zur Ehrlichkeit dazu, dass natürlich die Auseinandersetzungen auch der Sozialdemokratie mit Helmut Kohl sicherlich nicht einfach gewesen sind. Sie waren durchaus hart, sie waren hart in der Sache, sie waren allerdings auch von Respekt geprägt. Und Gerhard Schröder hat den treffenden Satz gesagt, ich zitiere, obwohl wir im Jahr 1998 einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt haben und in vielen politischen Fragen weit auseinandergelegen haben und auch noch liegen, wie er zitiert hat, habe er für seine historische Leistung auch einen großen Respekt. Und sicherlich sind uns allen die Bilder im Hinterkopf, wenn wir an den Besuch von Helmut Kohl 1984 in Verdun denken, an das gemeinsame Bild mit François Mitterrand, wenn wir uns das noch einmal vor Augen führen, dass es einmal Erbfeinde gewesen sind, Deutschland und Frankreich, die viele Kriege gegeneinander geführt haben. Wenn man selbst einmal in Verdun gewesen ist, wenn man selbst erlebt hat in Verdun, was Nationen gegeneinander anrichten können, was auf den Schlachtfeldern dort passiert ist, wenn man die Granathügel auch heute noch sieht, dann kann man das nicht hoch genug anrechnen, dass unsere beiden Länder, Deutschland und Frankreich, sich ausgesöhnt haben und dass es keine Erbfeindschaft zwischen unseren beiden Ländern mehr gibt. Und das ist wichtig. Und wenn man sieht, wie viele Städtepartnerschaften heute Freundschaft Beziehungen pflegen, die als selbstverständlich ist, dass wir alle Europäer sind, dann gehört auch das dazu, was heute Abend erwählt werden sollte. Helmut Kohl hat meinen Wahlkreis, den Hochsauerlandkreis, 1994 am 3. März besucht. Er war dort zu Gast beim 750-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Schmallenberg. Er hat dort eine Festansprache vor 2000 Gästen gehalten unter dem Motto Tradition hat Zukunft. Und er hat, so wird es jedenfalls in den Zeitungen berichtet, gesagt, dass Schmallenberg ein prachtvolles Beispiel von Stadtkultur mitten in Deutschland ist. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das kann ich auch unterschreiben. Er hat davon gesprochen, dass die solide Finanzpolitik der Stadt wirklich herausragend ist. Auch das ist heute noch aktuell. Aber, und auch hier gilt es am guten Ende natürlich auch, den auch anwesenden Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen zu zitieren, Herbert Schnorr von der Sozialdemokratie, der am Ende eigentlich da den wichtigsten Satz gesagt hat, der immer noch aktuell ist, denn alle guten Dinge sind drei. Es ist schön hier, es ist richtig schön hier im Sauerland, und ich denke, da wird auch Helmut Kohl damals zugestimmt haben und auch das so gesehen haben. Zu unserem Antrag, den wir heute verabschieden, gehört auch, dass wir einige Änderungen auch an der Willy-Brandt-Stiftung vornehmen. Dafür will ich mich auch noch mal eindeutig bedanken, gerade für das Willy-Brandt-Haus in Lübeck, aber auch für das Willy-Brandt-Forum in Unkel, dass wir hier auch Sicherheit geben. Und das ist auch ein wichtiges Signal für die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Wiese. Der Kollege Thomas Sacker, FDP-Fraktion, hat, wie ich finde, beispielhaft seine Rede zu Protokoll gegeben. Das Protokoll vermerkt Beifall des ganzen Saales, wenn ich das feststellen darf. Nächste Rednerin ist die Kollegin Simone Barrientos, Fraktion Die Linke.
Vielen Dank. Oh Gott, ist es so. Ich bin zwar groß, aber nicht lang.
Das wird nicht auf Ihre Redezeit angerechnet, insofern.
Das will ich schwer machen, vielen Dank. Geht erst los, wenn ich Sie begrüßt habe, oder?
Nicht, dass ich anfange zu reden, ohne mich zu begrüßen.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Linke wird der Errichtung einer Helmut Kohl zustimmen, allerdings aus ganz anderen als hier den genannten Gründen. Denn natürlich ist das Wirken, hat das Wirken von Helmut Kohl das Land nachhaltig geprägt. Und ich meine das ganz wertfrei, denn um die Wertung soll es heute hier gar nicht gehen. Der uns vorliegende Entwurf orientiert sich an den bereits bestehenden Stiftungen Willy Brandt und Helmut Schmidt. Wir haben das gehört. Und sie soll, auch die dienen der Pflege des Erbes der Altkanzler. Das Erbe von Helmut Kohl findet sich nicht nur in seinem Wirken, in seinem sichtbaren Wirken, sondern auch in seinem Nachlass. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle natürlich wieder über die Akten sprechen. Ich wundere mich immer, dass das keiner tut, weil das ist doch ein entscheidender Punkt. Die Unterlagen lassen sich in drei Kategorien einteilen. Da sind die amtlichen Akten, die Kanzlerakten, die gehören ins Bundesarchiv, dann die Parteiakten, die gehören, so ist es jedenfalls bei Willy Brandt und Helmut Schmidt, der parteinahen Adenauer Stiftung, und dann ist da der persönliche Nachlass in Form von Dokumenten. Und der gehört dann, so ist es gedacht, in die Helmut Kohl Stiftung. Entscheidend wird sein, ob die Kanzlerin-Witwe, so scheint sie sich zu verstehen, Maike Kohl-Richter, sich an dieses Prozedere hält. Und kaum hatte ich meine Rede fertig geschrieben, wusste ich, sie wird es nicht tun, denn der Spiegel titelte: Helmut Kohls Witwe lehnt die geplante Stiftung ab. Damit ist davon auszugehen, dass sie die Akten, die immer noch im Keller eines Einfamilienhauses in Oggersheim liegen, nicht rausgerückt werden. Und das Problem ist doch, dass sie am liebsten selber entscheiden möchte, welches Bild von Helmut Kohl in der Zukunft gezeichnet wird. Das ist vollkommen absurd. Die Helmut-Kohl-Stiftung muss dazu beitragen, dass dieses Theater aufhört. Denn natürlich gehören all diese Unterlagen zum kulturellen Erbe dieses Landes. Insofern begrüßen wir ausdrücklich, dass das Bundesarchiv und das Deutsche Historische Museum eng mit der Stiftung zusammenarbeiten sollen. Denn im Zweifel wird erst einmal zu klären sein, welche Papiere in welche Kategorien gehören. Denn weil diese Unterlagen nicht vollständig zugänglich sind, konnte eine solche Einschätzung bisher gar nicht vorgenommen werden. Ich denke, Bundesarchiv und Deutsches Historisches Museum werden da eine große Hilfe sein. Denn natürlich muss der Zugang zum Erbe Helmut Kohls für diese und kommende Generation zugänglich sein. Genauso natürlich gilt das Persönlichkeitsrecht. Insofern wäre es wichtig, dass das zu benennende Kuratorium, dem Passus Benutzereinschränkungen aus dem Bundesarchivgesetz mit in die Satzung aufnimmt, der den Zugang unter diesem Aspekt regelt. Und auch Kollege Ziemiak, wenn es hier heute auch bei Ihnen durchklang. Nein, es geht nicht darum, Helmut Kohl ein Denkmal zu setzen. Es geht darum, die Weichen so zu stellen, dass eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Arbeit möglich wird. Denn dass der so hochgelobte Kanzler der deutschen Einheit keine total geeinte Gesellschaft hinterlassen hat, hat eben auch was mit seinem Wirken zu tun. Und darum wird man in Zukunft zu reden haben. Und damit man das kann, braucht man die Akten. Das soll die Stiftung machen. Das begrüßen wir. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Barrientos. Nächster Redner ist der Kollege Erhard Grundl, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die schwarzen Koffer mit 2,1 Millionen D-Mark Spendengeldern für die Parteiarbeit an allen Büchern vorbei und im krassen Widerspruch zum Parteiengesetz gehören auch zum Vermächtnis Helmut Kohls. Die Spendenaffäre nicht aufzuarbeiten, bringt sie nicht aus der Welt. Im Gegenteil, jeder Versuch, eine objektive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema zu umgehen, versperrt auch den Blick auf das politische Wirken Kohls, versperrt den Blick auf Helmut Kohl als Transatlantiker, als Entspannungspolitiker, als großer Europäer, als Kanzler der Einheit. Aber niemand steht über dem Gesetz. Schweigekartell und Ehrenwörter, anstatt die Sachen klar beim Namen zu nennen, das ist und bleibt inakzeptabel. Dem Ansinnen einer Helmut-Kohl-Stiftung, eine Helmut-Kohl-Stiftung zu gründen, stehen wir nicht entgegen. Denn es geht um die Aufarbeitung einer historisch prägenden Zeit der Neuausrichtungen. Helmut Kohl war hier eine entscheidende und gerade in seiner außenpolitischen Wirkung vielfach auch zukunftsweisende Figur. Diese Forschungsarbeit hat die historische Persönlichkeit Helmut Kohl auf jeden Fall verdient. Eine solche Stiftung, das ist selbstredend, muss ihrem Stiftungsgegenstand gegenüber kritische Distanz wahren. Und wie auch andere Politikerstiftungen sind diese Stiftungen keineswegs Spielbälle der jeweiligen Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag oder Austragungsorte für parteipolitische Machtkämpfe. Das verhindert schon das Stiftungsrecht. Und selbstverständlich gehört eine Stiftung, die in Helmut Kohl auch den Kanzler der Einheit würdigt, nach Berlin. Denn Berlin als einer der Orte der friedlichen Revolution steht für die demokratische Leistung dieser Bewegung. Ohne sie gäbe es keine deutsche Einheit. Das wusste auch Helmut Kohl. Es handelt sich um die Symbolkraft des historischen Ortes, und das ist Berlin. Nichtsdestotrotz schließt das Gründungsgesetz gerade durch den Änderungsantrag der Koalition zur Willy-Brandt-Stiftung nicht aus, dass es einen Ausstellungsort in Ludwigshafen-Oggersheim geben könnte. Das begrüßen wir. Aber um das noch einmal deutlich zu sagen, der Umstand, dass die CDU es bis heute nicht geschafft hat, wirklich einig zu werden über den Stiftungsinhalt, über den Ort und die Beteiligung von Frau Kohl-Richter, ist einerseits dem jetzt an den Tag gelegten Schweinsgalopp im Verfahren geschuldet. Andererseits liegt es natürlich auch an der generellen politischen Kraftlosigkeit, die Sie aktuell an den Tag legen. So unvorbereitet und eilig, sozusagen kurz vor Sendeschluss, die Stiftung ins Leben zu rufen, kratzt jetzt schon gewaltig am Image der noch nicht einmal existierenden Stiftung. Meine Damen und Herren, der gelernte Historiker Kohl hat einmal gesagt, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Machen wir es also wie Helmut Kohl an dieser Stelle. Akzeptieren wir, dass es historisch immer um eine kritische Aufarbeitung geht, nicht um das Fabulieren eines Heldenepos. Und seien wir dem Taktiker Helmut Kohl ruhig auch ein bisschen dankbar.
Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte.
Denn ohne sein Strippenziehen müssten wir uns heute womöglich über eine Bundesstiftung Franz Josef Strauß streiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Grundl. Ich glaube, das war das Stichwort für den nächsten Redner. Nachdem der Kollege Martin Rabanus, SPD-Fraktion, seine Rede zu Protokoll gegeben hat, kommt der Kollege Manfred Grund als letzter Redner in der Debatte zu Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Ich bedanke mich bei meiner Fraktion, dass ich heute als Ostdeutscher zur Helmut Kohl, Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung reden darf. Es gibt mir die Gelegenheit, Helmut Kohl als Mensch und als Staatsmann zu schildern, so wie ich ihn noch erleben durfte. Als ich 1994 in den Deutschen Bundestag, damals noch in Bonn, kam und wir saßen in den Fraktionen verstreut, ging es vielen wie mir. Wir schauten genau hin, was die da auf der Regierungsbank so machten, wie sie sich gaben, wie sie sich unterhalten. Und der Helmut Kohl, der hatte eine Angewohnheit gehabt, wenn er auf seinem Platz saß, fasste er seine rechte Jackentasche, brachte ein kleines Notizbuch heraus, riss eine Seite heraus, fasste in die linke Tasche, brachte einen kleinen Bleistift hervor, klemmte die Zunge ein wenig runter und schrieb etwas auf diesen Zettel, faltete ihn eng zusammen und gab er auf der Regierungsbank zu einem Minister oder einer Staatssekretärin. Der und die Empfängerin machten auf, lasen, drehten rum, schrieben was drauf, falteten wieder zusammen. Es ging zurück an Helmut Kohl. Helmut Kohl öffnete das Ganze, las es. Dann zerriss er es so klein, dass es nie wieder jemand zusammensetzen konnte, kein Geheimdienst dieser Welt, weil für mich, für uns war klar, Staatsgeheimnisse. Bis mir mal eine Staatssekretärin nach vielen Jahren erzählte, was auf gelegentlich einem Brief an sie drauf stand. Da stand drauf: Gertrud, wann bringst du mal wieder hausgeschlachtene Wurst mit? Dass ich 1994 mit mir viele andere unsere ostdeutsche Heimat im Bundestag vertreten durften, hatte viel mit dem Staatsmann Helmut Kohl zu tun. Mit seiner Überzeugung, seinem Stehvermögen, seiner Autorität und auch seiner internationalen Akzeptanz. Denn, und das ist heute schon wieder erklärungsbedürftig, weit in den 80er Jahren waren weite Kreise der bundesdeutschen Gesellschaft, Bevölkerung, Publizistik, Parteien auf dem Trip, eine eigene DDR-Staatsbürgerschaft zu akzeptieren und die Teilung Deutschlands in Bundesrepublik und DDR dauerhaft hinzunehmen. Auf diese Erwartungshaltung, Forderungen in der Gesellschaft, auch Literatur-Nobelpreisträger und viele Zitate sind alle da, sattelte Erich Honecker mit seinen Gera-Forderungen auf. Und diese Forderungen waren vier Stück: Elbgrenze in der Elbmitte, Auflösung der Erfassungsstelle für DDR-Unrecht in Salzgitter, Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft, Aufwertung der ständigen Vertretung zu Botschaften. Erfassungsstelle in Salzgitter. Da ist das DDR-Unrecht, was insbesondere auch in den Gefängnissen, in Bautzen, in Hohenschönhausen, anderen Gefängnissen, bei politischen Häftlingen geschehen ist, aufgezeichnet worden. Und ich weiß von vielen Häftlingen, die danach berichtet haben, dass sie durchgehalten haben in der Erwartung, der Hoffnung, dass das irgendwo notiert, aufgeschrieben ist, der Nachwelt dokumentiert wird, wie sie zerstört werden sollten, ihre Persönlichkeit gebrochen. Und genau diese Erfassungsstelle sollte nicht mehr weiter bestehen. Die Finanzierung wurde von Bundesländern eingestellt, als erstes von Oskar Lafontaine als Ministerpräsident im Saarland, dann von allen SPD-geführten Bundesländern. Und Helmut Kohl hat entschieden, der Bund verdoppelt seine Ausgaben für diese Erfassungsstelle, damit sie, und sie hat bis 1989 weitergearbeitet. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, eigene DDR-Staatsbürgerschaft. Es gibt viele Zitate. Wir sollten nicht von der deutschen Einheit reden. Das ist Hochreaktionär Gerhard Schröder zum Beispiel. Damit Erich Honeckers Forderung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft und der Streichung des Wiedervereinigungsgebotes aus dem Grundgesetz nachgekommen werden sollte. Wir haben 1989 am 9. November die Mauer von Ost nach West umgeschubst. War ein großer Akt. Wenn wir damals DDR-Bürger gewesen wären, hätten wir alle in der Bundesrepublik politisches Asyl beantragen müssen. Und das Festhalten der deutschen Einheit, der einheitlichen deutschen Staatsbürgerschaft, ist es zu verdanken, dass relativ, fast problemlos, wir integriert werden konnten, auch vom Staatsbürgerrecht in die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ein drittes. Beeile mich, Herr Präsident. Ein drittes. Am 11. November 1989 hat Michail Gorbatschow Helmut Kohl angerufen und hat gesagt: Herr Bundeskanzler, ich habe berichtet, dass es möglicherweise sich aufschaukeln könnte in Ostberlin. Er hatte Sorge um die sowjetischen Einrichtungen, das Ehrenmal, die Botschaft. Und Helmut Kohl hat ihm gesagt: Herr Generalsekretär, ich versichere Ihnen, das wird es nicht geben. Wir werden alles tun, dass das gleichmäßig und geordneten Bahn verläuft. Und Michael Gorbatschow hat diesem Helmut Kohl vertraut. Und wir verdanken ihm die schnelle Einheit. Und für viele Ostdeutsche verneige ich mich vor dem Staatsmann Helmut Kohl.
Vielen Dank, Herr Kollege Grund. Ich verstehe die Begeisterung. Es war sehr unterhaltsam, Herr Kollege Grund, aber es hätte Sie nicht hier veranlassen dürfen, die Maske nicht aufzusetzen. Aber nee, nun ist gut, nun ist es nicht ganz mehr so schlimm. Bevor ich jetzt zur Abstimmung komme, ich schließe damit jetzt die Aussprache, komme ich zurück zu Tagesordnungspunkt 21a. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist vorbei. Ich frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Dann komme ich zurück zur Abstimmung über Top 20. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf über die Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Der Ausschuss für Kultur und Medien empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29.381 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 28.790 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 29.394 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag der Fraktion der FDP? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist dieser Änderungsantrag gegen die Stimmen der FDP-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist dieser Gesetzentwurf in der zweiten Lesung bei Enthaltung der Fraktion der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist ein erhebender Anblick immer. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Dann ist auch in der dritten Lesung der Gesetzentwurf bei Enthaltung der Fraktion der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen.